Kessex 8 bremste seine verchromte Harley Scorpion vor der Bar Endless Paradise ab und fuhr in eine kleine Nebengasse. Als er abstieg, schüttelte er sich. Der endlose Regen ging ihm tierisch auf die Nerven. Mit seiner Hand strich er seine nassen, schwarzen Haare über seinen Kopf zurück.
Na, es hat schon mal weniger geregnet, als ich klein war,
sagte der heruntergekommene alte Penner Arthur Brain. Deine Jugend möchte ich erlebt haben, Abby, sagte Kessex.
Das willst du lieber nicht, Kleiner. Glaub mir, wenn ich dir das sage,
erwiderte Abby. Kessex mochte Abby. Er war ein guter Typ, besser als die meisten. Aber das Schlimme in dieser Welt war, gute Typen wurden als erstes fertig gemacht. Jahrelang hatte er in 18-Stunden-Schichten für die Schweine von Industrial Revolution, einer Firma, die zum Großkonzern Horizon gehörte, verdammte Sicherheitsdroiden zusammengeschraubt. Bis es kurz vor seiner Rente hieß, der Standort würde zugemacht und die Ausgleichsentschädigung, die es ab dem 75. Lebensjahr hätte geben sollen, musste für die Rettung der Firma aufgebracht werden. Seitdem lebte der Mann auf der Straße und hatte sich anfangs damit über Wasser gehalten, dass er Hacking-Codes für Hacker verkauft hatte, mit denen man jeden Androiden-Hilfs-Sheriff zum Cop-Killer umprogrammieren konnte. Anfangs war das ganz effektiv gewesen, aber seit gut einem Jahr trat eine neue Generation von SWAT-Teams auf den Plan. Die SQ-7-Einheiten wurden von den Host-Gods selbst überwacht und so war es äußerst schwierig, sie zu hacken. Kessex selbst hatte mit ihnen auch schon Probleme gekriegt. Als er gerade dabei gewesen war, die Sicherheitsdaten eines Geheimlabors vom Schädel eines CEO runterzuziehen, seitdem ging es AB schlechter. Kessex wühlte in den Tiefen seiner Manteltasche. Nach einiger Zeit fand er, wonach er gesucht hatte, und warf AB einen leicht zerknickten Credstick zu. Hier, hol dir Psy.
Danke, Ed.
Kessex ging zum Eingang vom Endless Paradise. Dort stand Jacob Olsen, eine Maschine von einem Mann, groß gebaut und mit Muskeln bepackt, die so groß waren, dass er in der linken Brust mittlerweile sein zweites Herz trug, was ihn aber keineswegs herzlicher machte.
Hey, Essex, du verchromte Ratte. Du weißt, dass du mit den scheiß Dingern auf deinem Rücken hier nicht reinkommst,
blaffte Jacob ihn an. Kessex ließ sich nicht gerne als Ratte beschimpfen, aber dass er vercybert war, konnte er nicht bestreiten. Sein rechter Unterarm und sein linkes Auge waren technisch verbessert und mit seinem Gehirn vernetzt. Nicht nur, dass er ein integriertes Cyberdeck besaß, mit dem er quasi alles hacken konnte, er hatte im Übrigen bereits mit seinem Auge den Körper von Jacob geröntgt und jedes noch so kleine Messer und jede noch so kleine Waffe an seinem Gegenüber ausgemacht. Er trennte sich nur ungern von seiner Colt Cobra und seinem Katana, aber es gab Regeln, und an die musste auch er sich halten, wenn er mit Mr. Johnson Geschäfte machen wollte. Er nahm sein Schwert und seine Maschinenpistole ab und reichte beides Jacob.
Wenn du wieder rausgehst, kriegst du sie zurück,
sagte dieser und ließ Kessex passieren. Kessex fühlte sich dank seines unsichtbaren Kompositmessers, welches er auf dem Rücken in einer Geheimtasche seines Mantels trug, keineswegs nackt. Er verstand zwar, dass in einem Club nicht ständig Waffen gezogen werden sollten, aber unvorbereitet in eine Bar voller Killer, Halsabschneider und Runner zu gehen, war, als wenn man sich einem Rudel Hyänen zum Fraß vorwarf. Drinnen war es laut. In der einen Ecke waren Spieltische aufgebaut, um die sich einige Leute versammelt hatten. In der anderen Ecke der Bar waren Tische, an denen die unterschiedlichsten Gestalten herumlungerten. Mal ein paar Gänger, hier und da ein Söldner, ein paar Runner, nicht zu vergessen die vereinzelten Gruppen von Splizzern, letztere Runner-Gruppen, die auf der ganzen Welt unterwegs waren, um irgendwelche Aufträge zu erfüllen. Kessex schritt zur Bar. Überall flimmerte die VR-Werbung vor seinem inneren Auge. Gerichte wurden angeboten, Getränke und die Neuheiten auf dem Untergrundschwarzmarkt. Von Messern über Pistolen bis hin zu ausgesonderten Panzerfahrzeugen war alles zu haben. Dafür liebte er das Paradise, ein Ort, wo man schlemmen und gleichzeitig sich was reinpfeifen konnte. Eine Frau setzte sich neben Kessex und reichte ihm einen Drink. Sie trug ein weißes Top und darüber eine Lederjacke, die am linken Arm abgerissen war und aus der ihr ziemlich menschlich aussehender, versalberter Arm hervorging. Am beeindruckendsten war allerdings ihr Drachentattoo, das sich von ihrem Rücken, ihrem Hals heraufschlängelte und ihren pinken Sidecut zu fressen schien. Es rundete das Bild einer One-and-One-Killerin ab.
Essex 8, auch mal wieder hier.
Repo. Und Kessex nahm ihr den Drink ab. Er kannte die Frau. Sie war die rechte Hand von Mr. Johnson.
Der Boss erwartet dich.
Na, dann wollen wir ihn mal nicht warten lassen. Er trank mit einem Zug das Glas aus, stellte es auf den Tresen und folgte Repo eine Treppe nach oben. Sie gingen in einen kleinen Raum und betraten kurz darauf das Büro von Mr. Johnson. Dieser, ein hagerer, schmieriger Typ im Anzug, saß hinter einem Schreibtisch und wies Kessex an, sich hinzusetzen.
Essex 8, als ich dir sagte, du sollst mir die Sicherheitscodes für das Labor besorgen, meinte ich nicht, dass du ihren verdammten CEO töten solltest.
Donnerte Mr. Johnson. Kessex hatte nicht damit gerechnet, dass er so schnell zur Sache kommen würde. Es war die einzige Möglichkeit, versuchte Kessex sich zu erklären.
Die einzige Möglichkeit? Müsst du mich eigentlich komplett verarschen? Denkst du etwa, ich könnte die Daten jetzt noch benutzen, nachdem du das verdammte Gebäude in die Luft gejagt hast?
Eigentlich habe ich nur den Keller gesprengt, um die SQ-7-Einheiten loszuwerden. Wer hätte denn ahnen können, dass die Häuser darüber einstürzen?
Du denkst, das ist ein Scherz? Mein Auftraggeber ist verdammt sauer. Denkst du, es war einfach, den Auftrag an Land zu ziehen?
Ich denke, du hast dir Mühe gegeben, mich umzubringen, sagte Kessex sarkastisch.
Was soll das heißen?
Der Typ hat dich verarscht, genauso wie mich.
Nein. Fang nicht an, dich rauszureden, wenn du es versaut hast.
Gut, da es dir egal ist, wer dich verarscht hat, sag mir einfach, wie ich die Sache wieder gut machen kann und wir sind quitt.
Ich glaube, du weißt nicht, in was für einer Lage du dich befindest,
sagte Mr. Johnson, der aufgestanden war. Kessex verspürte plötzlich ein Ziehen in der Brust und seine Gliedmaßen erstarrten. Was zur Hölle ging hier vor?
Du denkst, du kommst hierher und ich gebe dir einen neuen Auftrag nach der Scheiße, die du abgezogen hast?
Mr. Johnson stand nun direkt neben Kessex, der sich kein Stück bewegen konnte. Dann traf ihn Repos Faust. Er fiel auf den Boden. Der Drink. Mr. Johnson beugte sich zu ihm runter und flüsterte ihm ins Ohr:
Die Geschäfte laufen jetzt ein bisschen anders.
Und damit ein herzliches Willkommen zu
Bisschen anders, dem besten deutschen Donnerstagabend-Podcast, der von Florian Gramann, das bist du.
Ja.
Und von Nicolas Sievert, das bin ich, moderiert wird. Und wir beide haben heute ein Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt.
Oh ja, auf jeden Fall. Zur heutigen 5. Folge unseres Podcastes wird es heute um... Sag an, Nico.
Es geht, wie schon in der letzten Folge geteased, um etwas, das mit Stiften, Papieren und Würfeln zu tun hat. Nämlich um ein kleines, feines Hobby von dir und mir, dem sogenannten Pen-and-Paper-Rollenspiel oder wie es andere, oder wie man es auch sagen könnte, TTRPGs, was für Tabletop-RPGs steht.
Ganz genau. Und ich hatte im Vorfeld dieser Sitzung darüber nachgedacht, wie lange wir das jetzt eigentlich schon machen. Und es sind jetzt, also mit 2020 oder Beginn 2020, sind wir jetzt schon echt knapp 5 Jahre dabei. Also ihr müsst euch vorstellen, dass wir quasi nach der Schule, wo so ein bisschen auch die Wege auseinandergegangen sind, der eine ist da zum Studieren, der andere da, und wir uns gar nicht mehr so häufig gesehen haben, haben wir das sozusagen als Möglichkeit gefunden, weiterhin uns auszutauschen und gemeinsam Spaß zusammen zu haben. Und Pen and Paper Rollenspiele machen wir tatsächlich schon, ja, knapp 5 Jahre.
Das ist wirklich schon 5 Jahre?
Naja, 2015 habe ich Abi fertig gemacht und bin hierher gekommen. Und
Aha.
ja, also Sommer 2015, es sind noch nicht ganz 5 Jahre, aber es
Boah,
ist
wo ist
schon
die Zeit geblieben?
die Zeit.
Ja, aber doch, stimmt. Ja, dann seit fast 5 Jahren spielen wir ja regelmäßig, ich glaube immer so zum Wochenende hin, Tabletop-Rollenspiele.
Genau.
Und vielleicht einmal als kleine Einleitung, weil das ja doch schon ein eher ungewöhnliches Hobby ist, das man danach vollzieht. Was ist denn eigentlich so ein Tabletop-Rollenspiel? Flo, willst du da anfangen?
Ich will da gerne anfangen. Grundsätzlich ist es eigentlich erstmal ein sehr einfaches Prinzip, weil wir schon mehrere Male darüber gesprochen haben. Wir brauchen tatsächlich erstmal wirklich nur Stift und Papier und eine Anzahl an Würfeln in der Regel.
Und natürlich ein paar Leute, mit denen man auch spielt.
Ganz genau. Also man braucht auf jeden Fall Teampartner. Ansonsten wird das nichts.
Wobei, ich habe jetzt ein Spiel gefunden, ein sehr gutes Spiel, welches das übrigens nicht braucht. Das kann man auch komplett solo spielen.
Okay, das finde ich interessant, aber kannst ja vielleicht später noch mal ein paar Worte zu sagen.
Mit Sicherheit.
Grundsätzlich funktioniert das Ganze so, dass alles in eurer Vorstellungskraft entsteht. Und was wir damit meinen, ist im Grunde, dass es in allererster Linie einen Spielmeister gibt, einen Spielmaster, der eine Geschichte erzählt oder der dafür zuständig ist, sozusagen eine Rahmung zu bilden.
Da würde ich eher zustimmen, genau. Der Spielleiter ist mehr dafür da, eine Szene zu beschreiben, den Spielern Informationen zu geben, und dann die Spieler quasi entscheiden zu lassen, was sie mit diesen Informationen anstellen.
Genau.
Es ist jetzt nicht so, dass der so die super Autoritätsfigur ist, die gesagt wird, ihr macht das und das und ihr macht das so und so.
Das stimmt. Wie es so schön heißt, die Spieler schreiben ihre eigene Geschichte, aber für die Umstände sind wir nicht zuständig. es ist ein, das vorweg, es ist auch immer ein sehr umfangreiches Spiel, würde ich sagen.
Abhängig vom System.
Aber man muss schon auch ein bisschen, man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen. Also wer sich jetzt irgendwie denkt, okay, lass mal eine Stunde hinsetzen, ich glaube, damit ist es nicht so ganz getan. Also das reicht nicht, um eine Partie zu spielen oder dergleichen. Und das funktioniert auch gar nicht so, dass man sozusagen wie so ein klassisches Brettspiel irgendwie sich an einen Tisch hockt und dann irgendwie, ja, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, vielleicht 2 Stunden irgendwie spielt und dann ist das Spiel vorbei. So funktioniert das definitiv nicht, beziehungsweise ist es nicht angelegt. Man kann sowas machen, das geht auch, aber eigentlich entfaltet das gesamte Spiel erst seine Wirkung, wenn man wirklich eine längere Zeit damit spielt. Um vielleicht mal einen kleineren, inhaltlicheren Einstieg zu finden, könnten wir über den Urgestein sprechen, von allen Pen-and-Paper-Rollenspielen, die sie mir so bekannt sind, nämlich D&D.
Ja, also D&D ist so das Dungeons and Dragons, ist so das große Flaggschiff, wie sie sich auch gerne nennen, das größte Rollenspiel aller Zeiten. Weiß nicht, ob ich dem zustimmen kann, aber ich glaube, ja, das ist das Spiel, das am längsten schon
Auf dem Markt ist.
auf dem Markt ist. Es kam irgendwann in den 70ern raus, wurde geschrieben von jemandem namens Gary Gygax, so der Urvater des Tabletop-Rollenspiels. Und der hat halt so diese drei kleinen Büchlein rausgebracht. Das waren dann halt das Player's Handbook, der Dungeon Master's Guide und das Monster Manual. Und damit ging quasi dann alles los.
Genau, und mittlerweile gibt es etliche Ableger. Etliche, damit meinen wir viele. Und das heißt, eines vorweg, Wir werden euch sicherlich jetzt über unsere Erfahrungen erzählen mit vor allem zwei, die wir ausführlich und lange bis jetzt gespielt haben. Einmal Dungeons & Dragons und einmal Shadowrun. Aber das heißt nicht prinzipiell, dass das alles in den anderen Spielvarianten genauso funktioniert.
Nein.
Es
Und
gibt
es
Elemente, die sehr ähnlich sind, aber es gibt halt auch einfach andere Spielmechanismen.
genau. Und auch nicht jedes Tabletop-Rollenspiel ist gleich. Shadowrun ist unterschiedlich zu Dungeons
Ja.
and Dragons. Und nicht jedes Rollenspiel spielt sich wie Dungeons and Dragons oder behandelt dieselben Thematiken wie Shadowrun. Also es gibt da unglaublich viele Genres und Systeme, die unterschiedliche Fantasien, unterschiedliche Arten von Spielen halt auch den Spielern bieten möchten. Und da sind halt Shadowrun und D&D nur die zwei von. Ich befasse mich auch selbst noch mit einigen anderen. Ich habe ja auch selbst schon ein kleines Tabletop-Rollenspiel selbst geschrieben.
Ja, weiß ich
Ja.
gar nicht
Oh,
mehr.
da weißt du nichts davon.
Ah, okay.
Irgendwo von dem Ding sind da Versionen draußen, die irgendwelche Leute haben und ich hätte die gerne wieder. Denn die sind
Okay.
ehrlich gesagt ziemlich scheußlich von der Aufmachung her.
Okay. Ja, aber vielleicht, es hört sich alles noch so ein bisschen um heißen Brei herumgeredet. Worum geht es oder was ist sozusagen das Ziel dieses Spiels oder welche Rolle nehmen jetzt irgendwie alle Spielteilnehmer ein oder wie läuft das Ganze ab? Da müssen wir vielleicht einfach mal aufklärerisch das Ganze so ein bisschen ein Stück weit erklären. Und da gibt es grundsätzlich in den meisten, eigentlich fast immer ist es so der Fall, was ich ja schon angedeutet habe, gibt es die Trennung zwischen dem Spielmeister und den Spielern, also den Characters, also die ganzen anderen Spieler. Also sagen wir mal, ihr seid zu viert oder ihr seid von mir aus auch zu fünft. Dann ist in der Regel einer der Spielmeister und die anderen Leute spielen Charaktere.
Genau. Was aber nicht heißt, dass der Spieler da jetzt der ist, der den schwarzen Peter gezogen hat und auf der Bank sitzt. Nein, der Spieler da hat auch enormen Anteil, sogar einen sehr wichtigen, fast den größten Anteil an der Spielerfahrung. Aber er spielt halt auf einer komplett anderen Ebene als die anderen Spieler, die ihre Charaktere haben.
Genau. Und ganz
Und
wichtig ist, dass der Spielleiter und die Spieler sich nicht primär antagonistisch
nein,
gegenüberstehen.
das ist alles eine kooperative Erfahrung. Also der Spielleiter und die Spieler arbeiten immer zusammen, um halt generell im Austausch quasi den meisten Spielspaß zu haben. Der Spielleiter hat allerdings die Rolle halt auch die Spieler halt herauszufordern. Und es kann auch hin und wieder mal passieren, dass halt durch die Sachen, die der Spielleiter halt den Spielern vorsetzt, einige der Charaktere der Spieler ja auch mal
Wütend
frühzeitig über den
werden.
Jordan gehen. Da hast du ja ein paar Erfahrungen mit und das kann manchmal willkürlich wirken oder nicht wirklich so gut durchgeplant, aber man sollte quasi wirklich immer im Kopf haben, das ist ein gemeinsames Ding. Der Spielleiter versucht halt die Spieler
Also es ist halt auch
nach
nicht,
dem System des Spiels möglichst. Ja, bitte.
es ist halt auch nicht darauf angelegt, also da will keiner einen irgendwas reinwürgen oder da geht es auch nicht drum, irgendwie, es muss jetzt irgendwie einer da von den Spielern irgendwie sterben oder von den Charakteren. Das ist alles Quatsch. Es geht generell einfach nur darum, dass eine Herausforderung gestellt wird und diese Herausforderungen sind halt unterschiedlich schwer. Und manchmal passiert es halt oder überschätzen sich die Leute auch. Dass man das, dass das dann sozusagen passiert, dass man, dass ein Charakter stirbt. Aber das ist Teil des Spiels und das gehört dazu. Und das macht das Spiel eigentlich noch viel relevanter. Also wenn es keine Konsequenzen hätte, dann
Würde
wäre
es
es
ja keinen
halt,
Spaß machen, ne?
ja, dann
Es
wäre es halt
ist
auch
ja, man
langweilig.
versucht ja so ein bisschen so dieses, also wir sprechen jetzt sehr oft aus der, genau, wir beide spielen ja D&D jetzt schon eine ganze Weile Und du hast ja auch schon mal den einen oder anderen Charakter verloren. Und es ist jetzt
Nicht nur
neulich
bei
passiert. Nicht nur bei
D&D.
D&D, aber das haben wir jetzt ja halt ne, in letzter Zeit gespielt. Und es kann halt auch passieren, dass, weil man als Spieler natürlich seinen Charakter mag, weil da hat man Herzblut investiert und man hat dem einen Namen gegeben und man übersteht mit dem so ein paar Gefahren und Herausforderungen. Man lernt den, man fleischt diesen Charakter immer weiter aus und man fängt halt an, wirklich so eine gewisse Bindung mit diesem Charakter einzugehen.
Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Es ist eine kleine Beziehung, die man da mit
Auch
eingeht.
von mir aus. Und dann kann es natürlich auch passieren, wenn so ein Charakter dann halt doch mal das Endgültige absegnet, dass da die Gefühle ein bisschen hochkochen. Das hatten wir jetzt neulich auch. Da seid ihr ja in eine Falle reingeraten und werdet ja quasi
Es
alle
war.
draufgegangen. Und das hat dir gar nicht gut geschmeckt.
Nee,
Da
hat's auch
warst
nicht.
du ja wirklich ein bisschen.
Aber ich muss auch sagen, dass ich die Situation nicht durchblickt habe. Das liegt einfach daran, weil man sehr viele Faktoren berücksichtigen muss. Und ich hatte vergessen, dass man in dieser Welt, in der wir uns momentan befinden, nicht sterben können. Aber momentan, vielleicht, um nochmal darauf zurückzukommen, wir sprechen noch ein bisschen kryptisch. Und für die Leute,
Sollten wir
die
vielleicht
uns
erstmal.
hören, müssen wir vielleicht noch ein paar Dinge erklären, damit es klarer wird, was wir meinen. Und wir werden das vielleicht jetzt so machen, dass wir jetzt vielleicht erstmal über die Spieler oder die Aufgabe der Spieler sprechen und dann vielleicht ein bisschen über die Aufgabe des Masters sprechen.
Okay, du Spielleiters. Spielleiterin.
Spielleiter, Spielleiterin, wer auch immer es macht.
Ja, okay, können wir gerne so machen. Also, Flo, was machen die Spieler?
Die
Ihr
Spieler. Also.
kommt an, ihr wollt irgendein Tabletop-RPG zocken. Was machen die Spieler? Was ist deren Aufgabe?
Für alle, die das zum ersten Mal spielen oder sozusagen damit beginnen wollen, wäre es gut, vielleicht mal so eine Probesitzung zu machen. Das auf jeden Fall einmal vorweg. Und auch gut wäre, es ist nicht unbedingt notwendig. Aber da müsste man schon ziemlicher Pro sein, glaube ich. Es ist immer ganz gut, wenn man sich schon ein Regelbuch besorgt hat. Mindestens eins. Zu einem der unterschiedlichen Genre, die es da gibt. Also D&D, Shadowrun sind nur zwei. Es gibt noch Star Wars, es gibt Dutzende. Also es ist immer gut, mindestens ein Regelbuch zu haben. Und dann kann man sich auch darauf beziehen und dann kann man sich darauf auch berufen. Das ist immer ganz gut. Vor allem, wenn es
Vor
jetzt nicht
allem, weil die
zu
das Regelbuch das
willkürlich.
Spiel erklärt.
Genau. Vor allem, weil es das erklärt und es dann auch nicht zu willkürlich wirkt, alles. So, was machen die Spieler? Die Spieler haben folgende Aufgabe. Ganz zu Beginn, vor Beginn des Spiels, entwickeln sie einen Charakter. Das kommt jetzt auch immer wieder auf das Genre an, in dem man spielt. Im Wesentlichen bedeutet das aber, dass die Spieler ihren Charakter auch in Aussprache und Gestikuliererei, beispielsweise wenn man jetzt an einem Tisch sitzen würde, was nicht immer notwendig ist,
Dann.
aber durch Aussprache, durch sozialen Umgang auch widerspiegeln. Das heißt, es ist so ein klein bisschen wie Theater. Ihr sitzt euch gegenüber, aber ihr seid halt in dem Moment nicht mehr Florian und Nico, sondern ihr seid dann irgendwie Repo, der Hacker, der Abgeklärte, der irgendwie jetzt ohne Probleme irgendwie durch jede Firewall durchkommt. Oder ihr seid Randall, der Barbar oder die Barbarin. Der ohne Probleme mit seiner Axt zwei Orks gleichzeitig spalten könnte. Und das heißt, eure Aussprache muss auch dementsprechend anders sein.
Na,
Beziehungsweise, es ist nicht zwingend notwendig, aber
es muss nicht, aber man,
es macht
es
das
macht das Sp
Spielgefühl besser.
genau. Also man muss sich nicht dazu gezwungen fühlen, jetzt irgendwie einen komischen Akzent oder so aufzusetzen. Es kann
Ja.
lustig sein, nicht jeder ist damit irgendwie zufrieden, aber es ist schon auch ganz interessant, so sich so ein bisschen in so einen Charakter dann reinzufinden und den so ein bisschen zu verkörpern.
Genau. Es ist auch außerdem eine Herausforderung, die ich ganz persönlich auch gar nicht schaffe, ehrlich gesagt. Also ich bin immer wieder erstaunt über Freunde von uns, die das wesentlich besser können und auch über eine wesentlich längere Zeit als ich, die sich noch viel besser auch von diesem Sprachlichen her damit einvertiefen können. So. Grundsätzlich, was bedeutet einen Charakter erstellen? Ein Charakter erstellen bedeutet, dass ihr ihm beispielsweise seine Attribute zuweist. Attribute sind in der Regel sowas wie Konstitution, Geschicklichkeit, Stärke, Charisma, Intelligenz, Weisheit. Dann noch spezieller, beispielsweise sowas wie Selbstbeherrschung, Erinnerungsvermögen, sozialer Umgang, glaube ich, sowas gibt es ja auch manchmal noch.
Ja, also quasi ihr bestimmt alles, was euer Charakter kann oder worin er gut ist und worin er nicht gut ist. Und das hängt
Genau.
vom System und Setting, sind das andere Sachen. Aber ihr bestimmt quasi, wie euer Charakter sich in dieser Spielwelt ja, ausdrückt, was er macht, was er nicht macht. Das legt ihr alles fest.
Genau. Und die Attribute geben auch Auskünfte darüber, wie ihr in der Welt ausseht. Das heißt, wenn ihr eine hohe Konstitution habt, bedeutet das auch, dass ihr wahrscheinlich ziemlich viel Muskelmasse habt. Und das spiegelt sich in der Regel auch in den Werten der Stärke wider. Seid ihr äußerst geschickt, könntet ihr beispielsweise auch wie Assassine Mauern oder schräge Wände hochklettern. Seid ihr ausgesprochen Intelligenz, also habt ihr ausgesprochen hohe Intelligenz, fällt es euch leicht, beispielsweise Bücher zu konsumieren, aber auch häufig, und das ist ja auch ein großer Teil davon, auf ganz andere Weise zum Beispiel Magie zu wirken. Das ist sozusagen auch ein riesiger Part. Magie. Magie ist immer ein riesiger Part in Rollenspielen, aber dazu später mehr. Genau, und also die Attribute zeichnen euch sozusagen aus und geben den anderen auch sozusagen eine Richtlinie, wie ihr aussieht, wie groß ihr seid, wie eure Haare sind, etc. pp., wie ihr so als kompletter Mensch so konstituiert seid. Und dann gibt es aber individuelle Fähigkeiten. Während Attribute in der Regel Dinge sind, die überwiegend angeboren sind, nicht immer, aber so ungefähr, sind Fähigkeiten und Fertigkeiten eher etwas, was ihr durch eure individuelle Klasse erhaltet. Das bedeutet, dass ihr zum Beispiel einen Jäger sein könntet, ein Krieger sein könntet. Ihr könntet aber auch ein Samurai sein oder ein Magier, ein Kleriker. Mir fallen gerade irgendwie keine aus dem Shadowrun-Dingens
Weil
ein.
Shadowrun im Grunde keine festgelegten Klassen hat.
Ja,
Wie gesagt,
doch.
nicht jede, nein, nicht jedes Rollenspiel. Es gibt auch Rollenspiele, die haben überhaupt gar keine Klassen. Aber Shadowrun benutzt sogenannte Archetypen. Das
Ja,
sind so
gut.
Charakterwesenszüge, an denen man sich orientieren kann, aber es gibt an sich keine festgelegten Klassen.
Ja, genau. Also da gibt es halt dann noch sowas wie Hacker oder was gibt es da noch? Gänger gibt es noch, also sozusagen ein Gangmitglied sein, wobei das auch schon wieder ziemlich speziell ist. Aber ja. Also es gibt sozusagen eine Klasse, eine individuelle Klasse, worüber ihr eure Fertigkeiten bestimmt. Seid ihr ein Schurke, seid ihr besonders gut in Fingerfertigkeit und könnt andere Personen in der Welt relativ leicht ihr Hab und Gut abnehmen. Seid ihr eher ein Zwerg, seid ihr möglicherweise gut in Schmiedekunst oder darin, irgendwelche Werkzeuge zusammenzubauen oder schnell mal eine Waffe zu schärfen oder sowas in der Richtung. Das heißt, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und ideal ist sozusagen, dass jedes Teammitglied in eurer, also die Spieler sozusagen.
Agieren im Grunde immer als Team.
Genau, agieren
Es
immer
gibt
als
einige
Team.
Systeme, wo das quasi nicht der Fall ist. Die sind dann ein bisschen, die funktionieren aber anders. Aber im Grunde geht man davon aus, dass die Spieler immer als Gruppe zusammenarbeiten, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen.
Genau, und ideal ist es halt, wenn sozusagen jeder eine Spezialisierung hat und dass man sich dann sozusagen ausgleicht. Das heißt, wenn es mal darum geht, man will einfach nur einer Person unauffällig folgen, dann ist das vielleicht ganz gut, wenn man das eher so einem Dieb oder einem Assassinen überlässt, anstatt jetzt,
Genau.
dass irgendwie ein Krieger mit einer dicken
Das ist
Rüstung
dann quasi so ein
geplappert
bisschen
hinterherrennt.
wie der Übergang zu Videospielen, wenn man mal World of Warcraft oder so gespielt hat. Eine Gruppe, die nur aus Heilern besteht, wird wahrscheinlich in einem Dungeon nicht so gut zurechtkommen als eine, die einen Tank hat, zwei Damage-Dealer und einen Heiler.
Genau,
Also
also
man muss
ideal
auch ein
ist.
bisschen darauf achten, dass sich die Spieler untereinander halt ein bisschen unterstützen, unter die Arme greifen. Und sich hier und da mal aushelfen können, dass halt nicht einer, dass sich halt Leute auch spezialisieren, dass man nicht halt alle alles können oder alles nur so ein bisschen können, aber dann im Grunde nichts gerissen bekommen.
Genau, also am besten ist, jeder ergänzt jeweils den anderen. Und es ist an der Stelle in jedem Fall ein kooperatistisches Spiel, weil Spieler oder das ist ein genereller Rat, den man befolgen sollte. Spieler, die sich darauf beschränken, sozusagen die Dinge immer alleine durchziehen zu wollen, oder Characters, die irgendwie nicht teamfähig sind, die
Ja,
werden in
dann.
dieser Welt nicht besonders lange überleben.
Nee, da muss man auch kein Tabletop-Rollenspiel spielen, wenn man sich die ganze Zeit nur halt irgendwie alles allein machen möchte und sich von den anderen abkapseln möchte, weil das einfach nicht, das ist einfach nicht, das unterstützt so eine Art von
Nicht der
Spiel halt nicht.
Spirit.
Genau.
Das ist nicht der
Man kann natürlich
Spirit.
machen, man kann natürlich irgendwie einen Charakter machen, yo, ich spiele jetzt irgendwie einen, der halt ist halt so ein bisschen engstirnig und so ein bisschen einzelgängerisch, aber der halt so ein bisschen mit so einem, na gut, dann helfe ich euch jetzt halt, halt trotzdem noch mitgeht. Das ist halt ein kooperatives Ding.
Genau, also man kann auch die grimmigen Hasen spielen, aber das geht halt immer nur bis zu einem gewissen Grad. Auch weil man jetzt nicht nur sagen können, okay, ich habe jetzt keinen Bock auf die anderen, sondern im Wesentlichen, weil alles, auf was man in in der erschaffenen Welt, über die wir ja gleich noch beim Master sprechen werden, trifft, dass alles, jede Herausforderung ist sehr, sehr schwer und alleine meistens kaum zu bewältigen. Alleine beispielsweise, man möchte einfach nur in eine mittelalterliche Stadt kommen. Und die Wachen stellen sich so ein bisschen quer. Hat man Charisma-Werte von nur 1 oder 2, dann wird man diese Wachen nie davon überzeugen können, zumindest nicht mit Worten überzeugen können, dass sie einen in eine Stadt einlassen. Und wenn dann zum Beispiel ein anderes Gruppenmitglied ganz gut im Umgang mit anderen Menschen ist, dann kann der das Reden übernehmen oder Verhandlungen und sowas alles. Genau, das sind so kleine Momente, wo man sich gegenseitig ergänzt.
Genau. Oder es
Und
kann
wenn
natürlich
man.
auch sein, dass einige Spieler einfach, weil sie die Situation lustig finden, jemanden ins offene Messer laufen lassen. Ich erinnere mich da an eine Situation, da haben wir Shadowrun gespielt. Hatte die Spielergruppe quasi den Auftrag, einen Mord aufzuklären und mussten halt Hinweise, die mussten eine Person finden und mussten die halt verfolgen und haben halt Stationen abgeklappert, wo diese Person zum letzten Mal gesehen war.
Das
Und
bitte.
da gab es einen Ort, wo diese Person durch einiges Heckmeck halt eine Schießerei angefangen hatte. Und dann kamen halt die Spielercharaktere an und Flo war einer der Spieler. Und geht dann zu einem der Polizisten, die da halt diesen Tatort abgesichert haben, hin und sagt: Hallo, wir sind Shadowrunner und wir suchen denjenigen, der hier rumgeschossen hat.
Das ist nicht
Kleiner,
so
kleines, doch, das
passiert.
ist genauso passiert. Kleines bisschen Kontext in Shadowrunner sind quasi so Berufsverbrecher, die außerhalb des Systems, sich so ein System abgekapselt haben und halt ihr eigenes Ding durchziehen. Und da haben die Polizisten halt gedacht: Oh shit, der kennt den Typen, der hier rumgeschossen hat. Der sagt, der ist Shadowrunner, den nehmen wir jetzt mal fest. Schön, dass er sich gestellt hat. Und aus der
so
Situation kam
gewesen.
dann, nachdem ein Polizist geuppercuttet wurde und einer getased wurde, eine wunderbare Verfolgungsjagd zustande aus diesem Kaufhaus raus, wo sich im Grunde ein Charakter dann abgeseilt hat und einfach dann in der Tiefgarage in seinem Auto gewartet hat, bis die anderen fertig sind. War schön.
Ja, ist ja nicht so gewesen. Ich habe gesagt, dass ich das Outgame frage.
Nö.
Also, ganz wichtig bei diesem Spiel ist, klärt ab, was ihr im Spiel als Charakter sagt und das, was ihr außerhalb des Spiels untereinander als Spieler sagt. Ich habe das nicht so gesagt. Es wird mir immer wieder unterstellt, dass ich das so gesagt hätte, aber es war nicht so. Naja, egal.
Wäre nicht so eine gute Anekdote geworden, wäre es nicht so passiert.
Ja, ich glaube, ich habe den Ruf weg, dass ich für die besten Anekdoten sorge.
Unter
Aber
dem
vielleicht, um
heißen
noch
Fakt.
mal kurz zurückzukommen auf die Charaktererschaffung, weil wir sollten nicht zu sehr abschweifen. Das bringt die Leute sonst noch durcheinander. Aber es gibt so einige Anekdoten. Genau, so. Und wenn ihr sozusagen eure ganzen Fertigkeiten und so weiter ausgewählt habt, dann gibt es in der Regel für die Charaktere noch ganz spezielle Fertigkeiten, die wirklich nur sie ausführen können oder die sie aufgrund beispielsweise ihrer Religion bekommen oder weil sie Schamane sind. Haben Sie zum Beispiel irgendwie einen Konstrukt oder sowas ähnliches, also so ein kleine Puppe, die einen begleitet, oder man ist Waldläufer und hat beispielsweise als Haustier einen Bären oder einen Luchs oder sowas in der Art. Also das gibt noch mal so ein paar individuelle Dinge, die dann noch hinzukommen zu dem Charakter. Und dann das Ganze oder das, was sozusagen abseits von diesen ganzen regeltechnischen Dingen das auch noch mal ausmacht, ist die Hintergrundgeschichte oder der Hintergrund im Generellen. Bei Dungeons and Dragons ist es so organisiert, dass es schon quasi vorgegebene Kategorien von Hintergründen gibt, die man dann noch selber ganz persönlich für sich so ein bisschen ausgestalten kann. Wenn man möchte, während bei Shadowrun, soweit ich weiß, das noch wesentlich offener ist und man sich da noch eine viel speziellere Geschichte ausdenken kann, wobei das bei Dungeons & Dragons auch nicht ausgeschlossen ist grundsätzlich.
Aber es gibt auch Rollenspielsysteme, bei denen sagt man ja, Hintergrundstory brauchen wir nicht, beschäftigen wir uns nicht mit.
Genau, und da vielleicht an der Stelle auch der Tipp, wenn man wirklich nur so erstmal einen One-Taker machen will, also wirklich gucken will, okay, wie funktioniert das alles so, haben wir Bock auf dieses Spiel, dann würde ich erstmal noch darauf verzichten, weil das in so einer kleinen Session erstmal noch nicht so entscheidend ist. Aber wenn man sich entschließt, wirklich längere Zeit das zu machen, dann sollte man sich schon eine Hintergrundgeschichte überlegen, weil
Oder auch
das,
nicht.
oder auch nicht, aber das Coole ist eigentlich, wenn man sich wirklich eine Hintergrundgeschichte überlegt, kann auch, und dazu werden wir später noch kommen, kann der Spielleiter das mit berücksichtigen und beispielsweise Personen, die man aus der Hintergrundgeschichte sozusagen eingeführt hat, auch darin vorkommen lassen. Das heißt, die Spieler wissen nicht immer voneinander, was die anderen Charaktere für Hintergründe haben. Beispielsweise kann man möglicherweise eine lange Drogenvergangenheit in einer Gang gehabt haben. Und ein Gangboss will einen eigentlich umbringen lassen. Anders kann man auch lange Zeit von irgendwie Diskriminierung betroffen gewesen sein, weil man vielleicht einer ganz bestimmten Unterart von Orks angehört oder so. Es gibt ganz viele unterschiedliche Varianten, aber desto ausgefeilter oder detaillierter ihr eine Hintergrundgeschichte macht, desto mehr kann, muss aber nicht, der Spielmaster sozusagen das auch mit aufgreifen und in der Geschichte, um die es dann eigentlich geht oder um das, was ihr da erleben werdet, mit einbauen.
Kleine Fußnote an alle zukünftigen Spielercharaktere da draußen. Bitte, bitte, bitte gebt eurem Spielleiter, eurer Spielleiterin oder eurem Spielleiter keine 10 doppelseitig bedruckten DIN A4 Seiten mit Hintergrundgeschichte. Eine DIN A4 Seite,
Habe ich
vielleicht eine
das
halbe
jemals
DIN
gemacht?
A4 Seite. Nein, nein, aber generell eine halbe DIN A4 Seite so mit dem groben Zeug eures Charakters reicht vollkommen aus. Das muss nicht alles bis ins Letzte ausdefiniert sein.
Ja.
Jetzt kannst du wieder übernehmen.
Aber wer Spaß dran hat, kommt schon 10 Seiten so locker geschrieben. Nein, Spaß. Aber ja, also grundsätzlich gehört sowas wie Hintergrund auch immer zu einer Charaktererstellung dazu. So, und wenn ihr das erstmal alles erledigt habt, dann beginnt erstmal das eigentliche Spiel. Aber, ach ja, eine Sache habe ich noch vergessen bei der Charaktererschaffung, ist, ihr bekommt natürlich auch alle möglichen Items, also alle möglichen Gegenstände. Bei Shadowrun ist es wirklich so, ihr könnt quasi
Es
überlinear
gibt,
shoppen gehen. Das heißt,
genau,
ihr
es gibt
bekommt eine
Systeme, die
Startsumme an
haben,
Geld und ja, sag du.
genau, es gibt wirklich Rollenspielsysteme, die stehen quasi auf Gear-Porn, also Ausrüstungspornografie, wo du dann wirklich seitenweise Tabellen hast mit unterschiedlichen Gegenständen, die ein bisschen anders funktionieren, ein bisschen andere Eigenschaften haben und es gibt halt wirklich Systeme, Shadowrun ist eins davon, Pathfinder fällt mir noch ein, ist auch so eins, die halt wirklich, das ist halt wirklich für Spieler, die darauf stehen, ihren Charakter bis ins letzte Detail durch Ausrüstung zu maximieren, so zu min-maxen und zu sehen, wie kann ich das Bestmögliche da rausholen, wenn ich jetzt das und das und das noch bekomme. Also es gibt da wirklich Systeme, die fokussieren sich sehr stark darauf. Es gibt aber auch welche, die machen das gar nicht. Die sagen einfach, jo, es gibt
Es
kleines
gibt
Schwert
beispielsweise
oder
so
ein
wie,
Stock.
ja.
Stock macht macht einen Schaden, ein Schwert macht zwei Schaden und da würfelt auch gar nicht, wird auch gar nicht gewürfelt. Gibt's auch. Wie gesagt, es gibt unglaublich viele Systeme und da muss man halt auch als Gruppe gucken, yo, worauf haben wir Bock? Nicht jeder hat Lust, sich so ein großes, kompliziertes System anzugucken. Es gibt auch sehr viele kleinere, halt sehr viel einfachere Systeme, die auch wunderbar sind, um die halt in einer Gruppe zu spielen oder auch länger zu spielen.
Genau, es gibt beispielsweise bei Dungeon World, nicht Dungeon and Dragons, Dungeon World, beispielsweise so eine Abenteurer-Rucksack, wo du
Geschrieben
dann.
von Adam Coble zusammen mit Sage LaTorre.
Oh, okay, das wusste ich nicht.
Oder halt, nein, der komplette Titel, sorry, muss ich noch einwerfen. Ich glaube, ich bin vertraglich dazu verpflichtet, sonst steigen wir deren Anwälte aufs Dach. Das Preis ausgezeichnete Tabletop-Rollenspiel Dungeon World, geschrieben von Adam Coble, featuring Sage LaTorre am Schlagzeug.
Am Schlagzeug. Okay. Also was ich kurz erwähnen wollte, war eigentlich beispielsweise in dem gibt es zum Beispiel einen kleinen Rucksack mit 10 x-beliebigen Gegenständen und die sagt man dann immer an, wenn man die braucht. Und dann sagt man zum Beispiel, okay, einer dieser Gegenstände soll zum Beispiel ein Lederseil sein oder ein Lederband sein, so ein kurzes Lederband oder so. Anderes soll vielleicht ein kleines, eine kleine Lampe sein oder sowas. Und da ist dann halt das so ein bisschen abhängig davon, ob der Spielleiter das zulässt. Ihr dürft dann natürlich jetzt nicht das Schwert des Schädelkönigs mit plus 3000 Damage aus der Tasche ziehen, ist natürlich klar. Also, ne, das ist dann so ein bisschen beliebig, was da für Gegenstände rauskommen, aber man darf halt auch nicht übertreiben. Aber ja, also Loot ist eine riesige Sache, glaub ich auch in dem ganzen Spiel insgesamt.
Hängt vom System ab.
Hängt vom System ab, aber bei Shadowrun würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein riesiges Ding, weil je nachdem, mit wie viel Startkapital man startet, kann man seinen Charakter auch noch wesentlich stärker machen oder ihnen viele Vorteile bringen, die man mit weniger Kapital vielleicht nicht gehabt hätte. Aber gut, das vielleicht soweit zu der Charaktererschaffung. Im Spiel selbst, haben wir ja auch schon mehrere Male angedeutet, läuft das Ganze dann so ab, dass ihr immer euren Charakter spielt und ihr quasi immer selber sagt, okay, ich gehe jetzt beispielsweise zu diesem Baum und klettere da hoch, um mal auszuschauen, wo der Weg hinführt. Oder der andere, was weiß ich, untersucht eine Truhe, während die anderen irgendwie checken, ob man vielleicht so einen Brunnen runterklettern könnte. Also man sagt immer an, was man so macht. Und der Spielleiter geht dann immer nacheinander, weil er kann ja nicht alle gleichzeitig behandeln, auf alle ein und sagt, okay, wir machen jetzt das und das und so weiter. Und vielleicht ist das ein Punkt, bevor wir zu dem allerwesentlichsten oder wo wir zu dem spannendsten Teil meiner persönlichen Ansicht nach kommen, nämlich das Kämpfen. Bevor wir dazu kommen, sollten wir vielleicht mal die Rolle des Masters beleuchten. Dein Part.
Okay, also erstmal Master würde ich schon mal nicht sagen, wir sind Spielleiter.
Ja,
Oder
im
je nach,
Englischen sagt man Game Master.
ja, oder je nach System sind wir Dungeon Master oder wir sind MC, Master of Ceremony. Auf jeden Fall sind wir quasi, sind die Spielleiter die Personen, die quasi alles zu einem gewissen Grad am Laufen halten. Als Spielleiter fällt einem nämlich quasi die Aufgabe zu, alles andere zu sein, was nicht die Spieler sind. Der Spielleiter hat meistens so eine, meistens schon während sich die, während man sich halt, man hat sich für ein System entschieden und man setzt sich erstmal zusammen und spricht, okay, wie wollen die Spieler die Gruppe aufteilen, woran ist man interessiert, sind Leute irgendwie an einem irgendwie sehr an einem Spiel interessiert, das sich auf diese Themen fokussiert oder auf diese Themen. Das berücksichtigt dann natürlich der Spielleiter oder die Spielleiterin und nimmt dann diese Informationen, die sie von den Spielern bekommen haben. Das können auch zum Teil schon Charakterhintergründe und so sein. Und nimmt dann diese ganzen Informationen und macht daraus dann eine Session, ein Spiel. Entscheidet quasi, okay, mit den Charakteren könnten wir das und das machen. Ich als Spielleiter finde das und das ganz interessant und würde gerne das so planen, dass dass halt so das die grobe Geschichte wird, die dann die Spieler durchlaufen. Ganz wichtig dazu wäre einmal zu sagen, dass der Spielleiter nicht hier jetzt der Gruppenleiter ist, der alles der total am Drücker ist. Nein, das ist nämlich eine Konversation zwischen Spielern und Spielleitern. Der Spielleiter präsentiert quasi das, was er präsentiert. Die Spieler reagieren darauf, der Spielleiter reagiert auf die Spieler. Und es kann natürlich auch sein, dass einer der Spieler dann sagt, nee, tut mir leid, das gefällt mir überhaupt nicht, können wir nicht ändern, dann ja, denn niemand soll sich da in dieser Situation irgendwie unwohl fühlen. Und der Spieler ist das jetzt auch nicht der irgendwie alle Termine irgendwie organisieren muss, weil das auch zum Teil doch der Spieler ist. Also wir sind jetzt nicht da der große Gruppenpapa, der alles da oder die große Gruppenmama, die da alles
Managed.
managt. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Aber
Wir
ihr habt schon einen mächtigen Anteil an Arbeit, würde ich schon sagen, ne?
Der Anteil ist schon ein bisschen größer als der eines Spielers, weil man halt ein bisschen was vorbereiten muss, man muss ein bisschen was nachbereiten, man muss sich halt so ein bisschen Story ausdenken, so einige Szenen, die vielleicht ganz interessant werden könnten. In D&D ist es halt häufiger mal der Fall, dass die Party dann in einen Dungeon kommt. Der muss natürlich vorbereitet werden, ne? Was sind da für Fallen drin, was sind da für Räume drin, was sind da für Monster drin, was kann man da finden. Der Spielleiter hat natürlich auch die Aufgabe, dann alle anderen Nichtspielercharaktere, NPCs, zu übernehmen, die Spieler halt im Laufe des Spiels treffen können. Und dann schlüpft man halt in verschiedene Rollen. Man kann da halt eine Barkeeperin werden oder ein Türsteher, Zauberer, Drache, hast du nicht gesehen.
Also
Und man kontrolliert.
man spielt quasi als Spielleiter immer alle NPCs,
Man
die
spielt,
vorkommen
genau, man ist
und
quasi. Hab ja schon gesagt, man ist alles, was ein Spieler ist.
ja, auch die
Wo war
komplette
ich? Auch die
Welt.
komplette Welt. Wenn ein Erdrutsch passiert, war das meistens der Spielleiter. Genau, als Spielleiter für das jeweilige System denkt man sich halt eine Story aus. Es gibt auch die Möglichkeit, schon fertige Spiele und Abenteuer zu erstehen. Das gibt es für Shadowrun, das gibt es für D&D. Es gibt einige Spiele, die haben das nicht. Es gibt aber auch Spiele, die haben dann so Tipps, so wie kann ich eine Story halt für dieses System erschaffen, die sich halt auch anfühlt, als wäre sie für dieses System entstanden. Das fällt quasi auch alles dem Spielleiter zu, aber halt auch immer mit Zusammenarbeit der Spieler.
Genau, und es gibt quasi auch, also falls euch das interessiert, es gibt quasi auch wirklich bei manchen Systemen Bücher, die wirklich nur eine quasi fertige Storyline oder so,
Das sind dann Kampagnen oder
genau.
Module oder ja,
Und
Adventures.
da könnt ihr euch quasi Bücher kaufen und da steht dann sozusagen schon alles vorbereitet für den Spielleiter drin, mögliche Maps, Dungeons vorbereitet, welche Kreaturen kommen da vor,
Welche
etc.
NPCs
pp.
kommen vor? Da ist quasi alles drin, was ihr braucht. Also, da gibt es
Genau.
bessere, da gibt es schlechtere, aber das ist halt, das steht halt allen, das steht
Und
euch halt zur Verfügung.
das
Aber.
müssen wir auch an der Stelle erwähnen. Teilweise kann das auch kostspielig sein. Also es ist auch eine Frage, wie viel
Es,
Geld ihr
ja, also
dafür ausgeben wollt.
es ist ein Hobby und ein Hobby ist ein Luxus.
Ja,
Und
das auf jeden Fall, aber
für einen Luxus muss
zwischen
man.
10 € Regelbuch und 50 € Regelbuch ist schon ein Unterschied, ne?
Wie gesagt, das ist ein Luxus. Das ist ein Hobby, da musst du selbst entscheiden, wie viel Geld du dafür investieren möchtest. Aber es ist ja das Wunderbare, dass man diese ganzen Bücher, also bis auf halt das Grundregelwerk und einige Würfel und so, dass man diese Bücher, Kampagnen, Module nicht kaufen muss. Nein, wenn ihr einen fleißigen Spielleiter habt, der kann auch sagen, ich denke mir das alles selber aus. Und das ist auch ehrlich gesagt der Ansatz, den ich am interessantesten finde, sich halt wirklich dann alle NPCs, alle Story Stränge, alle Abenteuer, Hooks, sich selber auszudenken und die halt dann selbst zusammenzusetzen und dann halt die Spieler da durchlaufen zu lassen. Das kann dann von der Qualität ein bisschen schwanken, aber es spiegelt halt dann auch super quasi die Eigenart des Spielleiters wider, weil auch ihr könnt dieselbe Party nehmen und zwei unterschiedliche Spielleiter, das Spiel würde komplett anders verlaufen, weil sich halt alles miteinander halt ein bisschen zu tun hat und halt ja Spielleiter und Spielleiter halt auch Ideen hin und her bouncen, einige Sachen einfach im Affekt im Spiegel stehen, was ich
Und
einfach unglaublich interessant finde.
ganz wichtig ist für den Spielleiter, dass er aufpassen muss, in der Hinsicht, dass er sich nicht auf seine Ideen oder das, was er schon alles vorbereitet hat, versteifen kann. Weil ihr müsst euch immer vorstellen, es ist ein interaktives Spiel, das heißt, die Spieler bewegen sich in einer Welt, die ihr natürlich erschafft. Und ihr könnt das relativ geradlinig gestalten, natürlich. Aber es kann immer wieder vorkommen, dass Spieler aus dieser Gradlinigkeit ausbrechen, beziehungsweise ich würde sogar behaupten, das ist der Regelfall. Es passiert ziemlich häufig.
Ja, klar.
Und da darf man natürlich dann nicht irgendwie, ja, irgendwie sozusagen darauf verharren, nein, ihr müsst jetzt rechts rumgehen und nicht links. So, ne? Oder, also ganz simpel gesagt, ne? Also, das heißt, Wandel oder Veränderung im Spiel. Verlauf sind also quasi immer mit drin, was ein Mindestmaß an Fantasie schon durchaus benötigt. Also der Spielleiter sollte schon so ein gewisse Flexibilität irgendwie mit dabei haben, weil ansonsten wird er, glaube ich,
Ich finde,
untergehen.
das ist auch ein Aspekt dieses Hobbys, den ich unglaublich, unglaublich interessant finde, dass man halt auch nicht auf alles vorbereitet sein kann, weil die Spieler halt vielleicht mal auf eine Idee kommen, die ich überhaupt nicht berücksichtigt habe, und daraus dann halt was komplett Neues oder Interessantes entsteht, was ich einfach auch, das finde ich gut, einfach auch an dieser Art von Spiel, dass das passieren kann.
Genau. Hast du noch einen Punkt zum Spielmeister erstmal?
Nee, ich glaube, das reicht erstmal zum Spielmeistern. Also das ist, wie gesagt, auch eine Herausforderung für sich. Nicht jeder mag Spielleiten. Was auch,
Okay.
das ist gerechtfertigt. Es ist halt ein bisschen mehr, es ist ein bisschen mehr Arbeit als Spieler sein, das stimmt, aber ich finde, es ist auch sehr viel belohnender als Spieler zu sein. Oder auf eine andere Art und Weise belohnend als Spieler zu sein.
Genau, das würde ich eigentlich auch sagen. Also, es sind sozusagen, und das müsst ihr euch halt immer vorstellen, es sind unterschiedliche Perspektiven. weil die Spieler wissen nie wirklich, ob jetzt hinter der nächsten Ecke irgendwas passieren könnte, währenddessen der Spielleiter das immer weiß. Er ist quasi derjenige, der immer die Welt gestaltet und natürlich dadurch auch plant und weiß, welche Person mit welcher in Verbindung steht. Und dann beginnen natürlich diese coolen Momente, wo man als Spieler, wo man sozusagen noch gar nicht alle Informationen zusammen hat, die man braucht, anfangen zu spekulieren. Okay, wie könnte es weitergehen? Wer könnte da irgendwie der Handlanger sein? Warum sind wir jetzt dem begegnet? Was hat der eigentlich vor? Andererseits kann es genauso sein, man läuft durch einen Gang und der Spielleiter wartet nur darauf, dass man endlich den falschen Fehltritt macht und in die Falle läuft. Und das sind alles so Dinge, das sind einfach unterschiedliche Perspektiven und ich glaube, es gibt sozusagen Pro und Kontras auf jeder Seite. Und man kann eigentlich für beides eine Empfehlung aussprechen. Also ich würde gar nicht sagen, dass man irgendwie, dass man nur das eine ist oder das andere ist, aber man wird feststellen, dass, und das würde ich schon behaupten, dass das Spiel Mastern noch ein Tucken größere Herausforderung ist, als der Spieler zu sein. Weil ihr müsst euch klar sein, dass der Spielleiter quasi immer in Interaktion mit mindestens einem Spieler steht, währenddessen die anderen Spieler dann sich kurz auch mal kurzzeitig ausklinken können und mal eine kurze Pause machen, nur mal kurz überlegen können, okay, wie wäre jetzt ein anderer möglicher Lösungsweg etc. pp.
Wobei, da ich auch noch mal was an Spieler aussprechen möchte, nur weil ihr Spieler seid, heißt es nicht, dass ihr überhaupt nichts machen müsst.
Nee,
Ihr müsst
ganz
natürlich
und gar
auch
nicht.
das, was euer Charakter macht und kann, solltet ihr verstehen und wissen, wie man es macht. Denn der Spielleiter ist jetzt auch nicht der Meister der Regeln, der jede Regel auswendig kennt.
Ja.
Und kommt bitte gar nicht erst auf die Schiene, dass das so sein muss. Das ist nämlich nicht der Fall.
Das geht doch gar nicht.
Nee, das geht auch gar nicht. Na, hängt vom System ab.
Ja.
Aber halt auch als Spieler, ne, schreibt euch auf, ne, wo kommen wir her? Wer war das? Was hat der gemacht? Weil wenn ihr das nicht macht, dann und der Spielleiter irgendwann den Eindruck bekommt, okay, ich mache hier irgendwas, aber die Spieler haben überhaupt keine Lust darauf, das kann natürlich auch ein bisschen sauer aufstoßen. Und das ist dann halt auch sowas, ja, da muss man halt gucken, ist es vielleicht auch von der Gruppe richtig, macht der Spielleiter vielleicht was falsch, weil er was falsch von den Spielern falsch interpretiert hat und der etwas macht, das die auch überhaupt nicht verstehen. Es ist halt immer so ein Hin und Her miteinander. Man muss halt auch auf sich gegenseitig ein bisschen Rücksicht nehmen. Als Spieler
Ja.
und zwischen Spielleiter und Spielern.
Und es ist, wie
Ja,
sag
bitte.
du, es ist auf jeden Fall wichtig, auch beispielsweise in der Hinsicht, was sammelt man alles für Gegenstände ein? Beispielsweise kann
Ja,
man plötzlich in einem Kampf.
das ist jetzt schon wieder so spezifisch. Das ist jetzt,
Ja,
glaube ich,
gut.
erstmal nicht wichtig.
Gut, stimmt. Das ist erstmal noch
Okay.
nicht so kriegsentscheidend.
Wollen wir dann jetzt mal unsere letzten 15 Minuten noch benutzen, um vielleicht ein, zwei, drei Systeme vorzustellen,
Können wir gerne machen.
mit denen man vielleicht anfangen könnte?
Können wir gerne machen.
Jo. Willst du
Was
anfangen mit einem?
wollen wir denn zuerst? Dungeon Dragons oder Shadowrun?
Reden wir einmal kurz über Shadowrun, dann
Okay,
können wir einmal über
Shadowrun.
D&D reden und dann habe ich vielleicht noch ein paar Einwürfe.
Shadowrun. Ihr habt es ja vielleicht schon bei Zukunftsvisionen, die Folge vor ein paar Wochen,
Frage 2.
gehört, da haben wir über Cyberpunk geredet und Shadowrun ist quasi ein System, was sich genau dort bewegt. Mit einem Unterschied, es gibt zusätzlich noch Magie. Ihr müsst euch vorstellen, dass es gab ja 2012 diese Vorstellung, oh, ja, die Welt geht unter, weil der Maya-Kalender zu Ende geschrieben worden ist. Das wird quasi aufgegriffen, aber in anderer Hinsicht, nämlich dass es ein Erwachen gab von magischen Wesen oder Menschen, die Magie nutzen können. Und diese Phase gab es sozusagen früher auch schon mal. Das war das bekannte Mittelalter. Und das Ganze setzt sich jetzt in der Zukunft fort, nämlich im Jahr 2075 oder 76. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, ich glaube so ungefähr. Also Shadowrun 5 spielt irgendwo in den 2070er Jahren.
Genau, und
Und wir haben auch Shadowrun 5 gespielt, eine Weile lang,
für
also die
die,
fünfte
genau, es
Edition.
gibt mehrere Versionen mittlerweile. Und das Ganze, ist dann halt so, dass ihr wirklich in der Zukunft lebt. Das heißt, es gibt Menschen, die Magie nutzen können. Es gibt Menschen, die mit der Matrix über ein Cyberdeck sozusagen interagieren. Gleichzeitig gibt es auch welche, die gar kein Cyberdeck mehr brauchen, die das einfach per kognitiver Intelligenz können. Dann gibt es Straßensamurais beispielsweise. Es gibt alle möglichen unterschiedlichen Charaktere. Das Besondere an Shadowrun ist, würde ich sagen, dass man ganz häufig, oder also nicht ganz häufig, aber es ist ein sehr starkes Teilelement dieses Spiels. Man spielt nämlich auf drei Ebenen: der astralen, also der magischen Ebene, der Realität und der VR, also virtuellen Welt. Und auf diesen drei Ebenen bewegt sich alles permanent und das wirkt sich in erster Linie in einer Kampfsituation besonders stark aus, weil ein Hacker kann beispielsweise innerhalb der Matrix, also dem Internet von
Ich
2070,
glaube,
es
das wird jetzt
wird
schon
schon
wieder ein bisschen zu
schwer,
spezifisch.
wird schon wieder zu spezifisch. Ich will immer so gerne einsteigen.
Ja, aber jetzt versuch's dich mal kurz zu fassen. Pitch einfach schnell Shadowrun. Oder ich kann jetzt noch kurz
Du
einspringen.
kannst ja noch Ergänzungen hinzufügen, die ich noch nicht erwähnt habe.
Genau, also Shadowrun ist quasi, wenn ihr auf Blade Runner steht, aber auch noch Drachen und Elfen und Orks und Ogre mit dabei haben wollt, ist das euer Ding. Es ist ein sehr komplexes System, muss man sagen, Shadowrun 5. Edition. Man würfelt sehr viele Würfel, es gibt sehr viele kleine Dinge, die eure Charaktere verändern oder die halt auf die Situation Einfluss nehmen. Es gibt sehr viele Tabellen, es gibt sehr viele Modifikatoren, die man berücksichtigen muss. Das ist also wirklich ein Spiel für Leute, die sich wirklich in ein kompliziertes System einfuchsen wollen, wo man auch viel dann rechnen muss, weil da noch was dazu kommt und da was wegkommt. Aber es ist auf jeden Fall ein System, das mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist vielleicht nicht das einsteigerfreundlichste,
Ja,
aber es
wobei
ist
wir
auf jeden
damit
Fall ein System.
angefangen haben.
Es ist ein System, wo Spieler und auch Spielleiter sehr viel Freiheit haben, wie sie ihren Charakter dann darstellen wollen.
Genau, also es ist halt sehr regellastig, das würde ich auch sagen. Aber also es kann gut sein, dass ihr bis zu 3 oder 4 Stunden alleine darauf verwendet, den Charakter zu erstellen. Einfach weil ihr so, das ist eigentlich auch schon Teil des Spiels, was ich auch liebe, ist die Charaktererschaffung, weil das gehört
Oder
schon
immer
mit,
Teil des Spiels, weil es halt ein Spiel
es
ist.
ist immer Teil des Spiels. Aber bei Shadowrun liebe ich das am meisten, weil man so viele Möglichkeiten hat, diesen Charakter auszugestalten, welche Modifikationen sich auszudenken. Nico hat es vorhin schon erwähnt, ich halte es kurz, aber das macht auf jeden Fall mega Bock, allein das schon zu machen. Und imaginäres Shoppen. Geil. Ihr
Das
gebt
ist halt
kein Geld
der.
aus und habt trotzdem das Gefühl, euch besser zu fühlen. Das ist das Beste.
Aber wenn es doch nur immer so funktionieren würde.
Ja, genau. Okay, kommen wir zu D&D. Nico,
Genau,
dein.
D&D 5e, die 5. Edition von Dungeons and Dragons, ist quasi so das Urgestein der Fantasy-Rollenspiele. Es gibt böse Zauberer, Orks, Elfen, Krieger. Und man kann sich das quasi, das Spiel kann man sich ein bisschen so vorstellen wie Herr der Ringe. Aber dass die Spielercharaktere quasi Superhelden sind. Es ist so ein bisschen die D&D will auf jeden Fall so eine Machtfantasie ausleben lassen. Und die Spieler wählen halt wirklich ganz klassisch Klassen, die halt immer stärker werden und es ist sehr kampffokussiert, das Spiel. Quasi alles, was die Charaktere lernen, ist halt auf Kämpfen basiert und die Spieler kriegen halt auch viele magische Gegenstände, also das Loot ist Sachen bekommen ist da auch ein Ding, aber halt um immer stärker zu werden, um quasi so Fantasy-Superhelden quasi zu werden.
Ja, wobei, also, naja, Aragorn und so weiter, die sind ja eigentlich auch quasi viel stärker als alle möglichen normalen Standardkrieger
Dein
oder so,
Paladin
aber.
auf jetzt auf der Stufe, auf die er ist, der würde Aragorn wahrscheinlich in eine Tasche stecken.
Ja, wahrscheinlich.
Also da werden die Charaktere halt irgendwann wirklich zu Halbgöttern oder wirklich Göttern. Kann passieren. Gibt sehr viele Abenteuer davon, die auch gepublished werden, die man einfach kaufen kann, wo halt schon alles drin ist. Ich habe mir jetzt auch eins besorgt. Vielleicht kommen wir auch irgendwann nochmal dazu, das zu spielen.
Okay.
Auf jeden Fall, das ist so der Klassiker Dungeons and
Okay. Es
Dragons.
ist ein klassisches Fantasy-Rollenspiel, würde ich auch einfach so sagen.
Ja.
Ich würde auch behaupten, dass Kampf oder generell, ja, also Kampf ist generell ein riesiges Ding in allen möglichen Rollenspielen. Muss es aber nicht primär sein und es gibt auch
Es gibt Monster Hearts, da
Spielvarianten,
geht es darum, ein
die.
bisschen lovey-dovey miteinander zu werden.
Also es gibt auch, ja, also wie gesagt, es gibt auch viel mehr, die auf sozialer Kommunikation beruhen und dass man Leute versuchen muss zu überzeugen. Das ist auch immer häufig Teil des Spiels. Aber halt bei manchen Systemen mehr, bei manchen weniger, würde ich sagen. Ja,
Genau.
das
Dann, ich habe noch eins.
ja.
Das Pendant zu Dungeons and Dragons wäre quasi das deutsche Urgestein der Fantasy-Rollenspiele. Das wäre das Schwarze Auge, DSA.
Ah ja.
Ist auch ein Fantasy-Setting, aber ein sehr im Gegensatz zu D&D, wo alles sehr viel ist, ja, denk dir was aus, gibt es bei DSA quasi eine ausgearbeitete Welt mit jetzt seit 30 Jahren Roman und Abenteuern und Videospielen, die es gibt. Und DSA ist mehr so der Mittelalter-Simulator, wo du halt wirklich dann noch irgendwie zählen musst, okay, wie viel Brot habe ich mit, wie viel kann ich tragen. Und das sind übrigens auch, also bei diesen ganzen Spielen, ihr müsst euch nicht sklavisch an die Regeln halten. Wenn euch irgendwas absolut nicht passt, dann sagt ihr, okay, Tragelimit nehmen wir raus, wir gucken einfach, was ist noch so einigermaßen realistisch. Ja, okay, du kannst 30 Brot mitnehmen und eine Rüstung, klar, hast halt einfach einen großen Sack Brot auf dem Rücken. Auf jeden Fall, ja, genau. DSA, der deutsche Fantasy-Rollenspiel-Klassiker. Dann gibt es noch sowas wie Star Wars. Gibt es
Ja.
drei Rollenspiele, die auch cool sind. Die sind ein bisschen gut lighter. Es gibt weniger Ausrüstung und so. Aber das Spielsystem ist dafür sehr darauf aufgebaut. Es geht immer Schlag auf Schlag voran.
Ist auch so ein Ding, was ich ganz kurz noch ansprechen will. Also, ihr müsst auch versuchen, so ein bisschen den Spielfluss immer in Gang zu halten. Also, nicht, dass ihr dann ein bisschen verharrt in einer Szene oder beispielsweise haben wir auch immer bei Shadowrun stundenlang vorgeplant, wie wir irgendwie vorgehen werden.
Ja, aber das
Und
kann ja
wenn
auch Spaß machen. Also
das kann
wichtig ist
auch.
einfach, dass generell der Spaß in der Gruppe zwischen allen Leuten am Tisch irgendwie erhalten bleibt. Keiner ist alleine dafür verantwortlich, dass alle Spaß haben.
Nee.
Das ist ja meistens eine Rolle, die dem Spielleiter irgendwie so zugeteilt wird. Du bist dafür verantwortlich, dass alle Spaß haben. Das ist nicht der Fall. Ihr müsst halt dafür sorgen, dass ihr alle zusammen irgendwie euren Spaß generiert und dazu halt dieses Spiel, dieses Regelwerk, das ihr da habt, benutzen könnt.
Genau, aber ich rege trotzdem, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ich rege trotzdem dazu an, nicht zu sehr vorzuplanen, weil ihr könnt meistens nie alle möglichen Varianten berücksichtigen und es kann immer Zufälle geben, die ihr vorher nicht mit eingeplant habt und dann ist halt diese Zeit, die ihr zu dem Plan irgendwie auch gebraucht habt, ein Stück weit verschwendet und ihr ärgert euch später im Nachhinein so ein bisschen drüber. Deswegen, also meine Empfehlungen, wägt so ein bisschen ab, aber zieht es auch nicht zu sehr in die Länge. Also, na, das an der Stelle. Aber klar, wesentlich ist und bleibt, alle müssen Spaß haben. Und das ist eigentlich Kriegs
Keiner
und
sollte
Steigen.
sich unwohl fühlen oder irgendwie ausgeschlossen.
Ja.
Ja, also nehmt auf euch Bezug.
Es ist ein kooperatistisches Spiel. Ja, und
Kooperatives Spiel, genau.
ganz genau.
Okay. Und ich glaube,
Das
dass
ist ja
für, ich
jetzt
glaube für,
erstaunlich, wenn wir jetzt schon fertig sind.
ich glaube, das reicht erstmal
Für
für,
einen Input.
genau, das war heute
Input
eine etwas
und.
improvisiertere Folge, weil wir einfach hier zeitlich schnell aufnehmen mussten.
Ja, aber
Aber
ich finde, wir haben es trotzdem ganz gut rübergebracht und ich hoffe, dass wir eine kleine Anregung gebracht haben. Vielleicht noch eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Es ist natürlich, wie gesagt, wir hatten am Anfang erwähnt, man könnte theoretisch auch eins komplett mit sich alleine spielen. Eine
oh ja, das
Größe
Spiel
von
heißt Iron Sworn,
mindestens.
ist komplett gratis, gibt's im Web, kann man auch alleine spielen. Auch DSA gibt es Abenteuer, die man alleine spielen kann.
Okay.
Aber das
Aber
ist halt, meistens nicht so lustig, als würde man in einer Gruppe spielen.
Genau, also meine Empfehlung ist, mindestens zu dritt zu spielen, weil es dann zwei Spielercharaktere gibt und einen Master, das ist dann so ganz ausgeglichen. Eins zu eins, das ist dann sehr antagonistisch fast. Und desto mehr, desto besser geht immer. Allerdings auch da ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass desto mehr Leute dazukommen, desto seltener ist quasi ein Spieler an der Reihe oder das kann zumindest passieren, wenn man irgendwann fünf oder sechs Leute ist. Das ist so ein bisschen, da müsst ihr so ein bisschen schauen, wie ihr damit zurechtkommt. Natürlich, wenn es funktioniert, wenn das läuft, dann könnt ihr das ja so machen, das ist gar kein Problem. Aber es ist halt auch irgendwo manchmal ein bisschen schwierig, sechs Leute an einen Tisch zu kriegen oder wie wir es halt momentan machen, beispielsweise über
Wir
Skype.
machen das online.
Genau,
Geht halt
aber auch
momentan nicht
das.
anders.
Genau, aber auch das ist nicht zwingend notwendig. Ihr müsst es nicht online machen. Ihr könnt euch auch einfach treffen. Aber wir machen es halt online, weil wir immer in getrennten Orten sind. Und genau, und eine Sache, die mir jetzt auch noch eingefallen ist und die mir auch noch ganz wichtig ist, was ich halt meinte mit dem Unterschied, wenn ihr jetzt nur eine Session, eine Probesession oder so macht oder wenn ihr länger damit einsteigt. Weil das Tolle ist, und das hatten wir jetzt schon mehrere Mal erwähnt, ihr stellt als Spieler eine stärkere Verbindung zu eurem Charakter her und ihr baut, also es wird ja auch immer eine längere Geschichte, die immer spannender werden kann und es sammeln sich, und das ist halt auch der spaßige Effekt daran, sammeln sich halt auch immer wieder lustige Anekdoten, an die man sich zurückerinnert und aber auch krisenhafte Ereignisse, Leute, die gestorben sind, die andere Spielercharaktere mit beeinflussen können. Das sind alles Dinge, die da mit reinspielen. Und ich glaube, desto länger man dabei ist, desto schöner kann es auch werden. Aber, und das ist natürlich auch immer wichtig, man muss auch irgendwann einen Abschluss und einen Punkt finden. Das vielleicht
Genau.
noch an dieser Stelle.
Und zu Abschluss und einem Punkt, da hake ich jetzt wieder rein. Wir sind fertig für heute.
Ja.
Wenn ihr noch, falls ihr uns irgendetwas mitteilen wollt, irgendwelche oder konstruktives Feedback habt, würden wir das gerne hören. Das könnt ihr uns per E-Mail schicken an ein bisschen anders der Podcast at gmail.com. Oder nee, bisschen anders Podcast at gmail.com.
Lass mich kurz nachgucken. Ein bisschen anders, podcast@gmail.com, ja.
Genau. Oder halt auch auf Instagram bei Bisschen anders der Podcast oder auf Facebook in
Genau, mit bisschen anders Podcast.
genau, Bisschen anders Podcast in der Facebook-Gruppe. Und damit sind wir für heute durch. Wir sind raus.
Ganz genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sind raus.